Letzte Woche hatten wir das Seminar Systemvertrieb in Dubai und dort gibt es einen Teilnehmer, der heißt Ulrich. Und Ulrich werdet ihr noch besser kennenlernen. Ulrich ist der Firmenretter, der kümmert sich um Firmen, die in die Insolvenz reinrutschen. Und der hat hunderte von Firmen mehr oder weniger gerettet, wenn es noch was zu retten gab. Und der hat sich dann mit einem Mitarbeiter von mir unterhalten und hat ihm gesagt, die meisten wissen gar nicht, wie das Recht in Deutschland wirklich funktioniert und was da alles passieren kann. Er erzählte folgendes Beispiel, nämlich du als Lieferant gibst einem Kunden die Möglichkeit, dass er dreimal hintereinander seine Zahlungen verschieben kann. Dann rutscht der Kunde in die Insolvenz. Der Insolvenzverwalter kommt und sagt, dadurch, dass du die Forderung nicht realisiert hast, nicht eingetrieben hast, ist diese Forderung nicht mehr rechtskräftig einforderbar. Plus, du musst im Grunde genommen das, was du in den letzten 4 Jahren von dem an Geld bekommen hast, das musst du zurückzahlen. So, das war jetzt so eine Information zwischen Tür und Angel. Und ich habe gedacht, wow, was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht, dass er das so krass durchzieht. Also, ich werde das mit Ulrich nochmal ausführlich besprechen. Mich hat das extrem getriggert, dass ich sage, das gibt es doch gar nicht. Du lieferst jemandem was und dann bist du so kulant, dass du 2-3 Mal die Zahlung verschiebst, weil der irgendwelche Gründe hat und dann auf einmal hängst du damit drin. Und das darf nicht passieren. Und deshalb, weil es da so viele gesetzliche Auflagen gibt, die du kennen musst als Führungskraft, als Unternehmer, als Selbstständiger. Gerade in der Zeit, in der wir gerade sind, wo wir jeden Tag so viele Insolvenzen haben, so viele Geschäftsaufgaben, musst du dich mit dem Thema Forderungsmanagement und Inkasso beschäftigen. Und deshalb freue ich mich, lange Einleitung, ich freue mich, dass Irina jetzt in meinem Podcast ist als Gesprächspartnerin und Irina ist Rechtsanwältin und absoluter Profi in dem Bereich. Liebe Irina, herzlich willkommen.
Ja, hallo lieber Dirk, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, mit dir heute über das Thema Forderungsmanagement sprechen zu dürfen.
Das ist ja kein sexy Thema, ne? Das ist ja nichts, wo wir in Scharen in Seminare laufen und wo wir abends beim Bier drüber sprechen, sondern das ist so etwas, damit muss man sich auch beschäftigen. Und meistens beschäftigen sich alle viel zu spät erst damit. Okay. Wie motivierst du jetzt meine Zuhörer, meine Zuschauer, dass die sagen, alles klar, Forderungsmanagement, Inkasso und alles, was damit zu tun hat, das rutscht jetzt in meiner Prioritätenliste mal nach ganz oben. Was tust du?
Ja, also ich vergleiche tatsächlich das Forderungsmanagement mit einer Aspirintablette. Man beschäftigt sich damit nur, wenn man es braucht, so wie man die Aspirintablette auch nimmt, wenn man Kopfschmerzen hat oder Fieber oder sonst was. Und tatsächlich sind die Leute, die aber am gesündesten sind, diejenigen, die gar kein Aspirin zu nehmen brauchen, weil sie eben präventive Schritte einleiten und vielleicht Supplements nehmen oder Sport machen und wirklich auf ihre Gesundheit achten. Und so ist es eben für Selbstständige und Unternehmer besonders wichtig, im Voraus schon auf die eigene Liquiditätsentwicklung zu achten und Schritte einzuleiten, damit eben keine Forderungsausfälle passieren, damit man also, wenn man es mit der Gesundheit vergleicht, nicht zusammenbricht oder krank wird, wenn man jung ist, sondern damit man eben gesund alt werden kann und genauso im Unternehmertum, damit das Unternehmen weiter wachsen kann und auch an Liquidität gewinnt, um einfach stärker zu sein als die anderen Wettbewerber.
Okay, wie ist das jetzt gerade bei dir? Du müsstest ja ein auf einer Welle reiten, ne? Des einen Leid ist des anderen Glücks. Du verdienst dein Geld damit, dass du dich um Forderungen kümmerst und so weiter. Aber im Moment ist ja die deutsche Wirtschaft derartig im Sinkflug und viele geben auf und viele gehen kaputt. Wie läuft das jetzt gerade bei dir?
Ja, genau. Also Forderungsmanagement ist gerade natürlich super gefragt. Es gibt sehr viele Forderungsausfälle aufgrund der Krise. Die Liquidität schwankt so ein bisschen und bei vielen Selbstständigen und Unternehmern sieht es auch gerade nicht so rosig aus. Die Insolvenzzahlen steigen. Das liest man ja auch immer wieder in der Presse. Und da ist es eben wichtig, nicht gutes Geld schlechtem Geld hinterherzuschmeißen, sondern wirklich zu gucken, wo ist denn noch was zu holen? Wie kann man damit umgehen? Kann man vielleicht irgendjemanden anderen noch in die Haftung nehmen, der liquide ist? Oder kann man Ratenzahlungsvereinbarungen schließen, Vergleiche eingehen? Ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, sich vor Gericht jahrelang zu streiten, um am Ende einen Titel zu haben, den man gar nicht durchsetzen kann. Klar, wir Anwälte verdienen wahrscheinlich damit das meiste Geld, aber im Sinne des Mandanten ist das nicht unbedingt. Und ich bin ja schon seit 2013 im Forderungsmanagement tätig, also seit 11 Jahren. Und tatsächlich war ich auch 4 Jahre lang Prozessanwältin für Insolvenzverwalter, habe da die Abteilung für Forderungsmanagement geleitet. Das waren damals 14 Standorte und war auch wirklich spannend, wie sich das so entwickelt hat. Und das Forderungsmanagement entwickelt sich einfach sehr. Also man merkt Unterschiede. Früher konnte man die Forderungen viel leichter durchsetzen, auch gerichtlich. Heutzutage sind ja auch die Gerichte überlastet. Das macht nicht unbedingt Sinn, immer Klage zu erheben, sondern ich lege da eher Wert auf Kommunikation. Aber es gibt auch Möglichkeiten, den Druck zu erhöhen bei den Schuldnern, indem man beispielsweise den schuldnerischen Geschäftsführer mit in Haftung nehmen kann. Dann wundert man sich manchmal, wie schnell das Unternehmen doch bezahlen kann. Aber tatsächlich, ja, die Forderungsausfälle steigen immer weiter.
Ich kann den Geschäftsführer mit in Haftung nehmen. Der Geschäftsführer sagt, ich bin Teflon beschichtet, an mir prallt alles ab, perlt alles ab, weil das eine GmbH ist und ihr könnt sowieso nichts machen. Und du sagst jetzt, Moment, ich kann aber den Geschäftsführer auch in die Haftung nehmen. Magst du mal kurz ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also in manchen Fällen kann man das tatsächlich. Es stimmt, dass die GmbH eine beschränkte Haftung hat und der Geschäftsführer grundsätzlich nicht haftet, es sei denn, er hat jetzt irgendwie grob fahrlässig irgendwas zu verschulden oder sogar vorsätzlich gehandelt. Und bei diesen Fällen des Forderungsausfalls oder des Forderungsmanagements ist es ja manchmal so, dass der Geschäftsführer sagt, lieber Dienstleister, ich brauche unbedingt deine Leistung, bitte leiste weiter und ich bezahle. Aber der Steuerberater auf der anderen Seite warnt ihn immer wieder und sagt, pass auf, du hast ja gar keine Aufträge, wie willst du den denn überhaupt bezahlen? Und eigentlich dürfte er diesen Dienstleister überhaupt nicht beauftragen, weil er ganz genau weiß, dass er ihn einfach nicht bezahlen kann. Und das ist ein Fall des Eingehungsbetruges. Also es ist ganz klar, dass er vorsätzlich die Leistung eines Menschen oder eines Unternehmens in Anspruch nimmt, wissentlich, dass er gar nicht die Liquidität hat, um da überhaupt Zahlungen vornehmen zu können. Und dann muss man natürlich im Einzelfall gucken, wie wird die Staatsanwaltschaft diesen Fall behandeln. Auch die sind überlastet. Und auch da muss man gucken, dass man schnell handelt, denn da gibt es ja Fristen. Und auch wirklich hinterher ist, lieber mit einem Anwalt zusammenarbeitet. Aber es gibt durchaus in der Praxis Fälle, wo die Staatsanwaltschaft dann sagt, ja, ganz klar, die Zahlen habe ich gesehen. Natürlich konnte er nicht bezahlen. Und jetzt, lieber Geschäftsführer, musst du auch privat das bezahlen, was du in Auftrag gegeben hast. Das gibt es. Und in den meisten Fällen kommt es aber gar nicht zu diesem Strafverfahren, weil der Geschäftsführer so eine Angst bekommt, dass er dann lieber doch bezahlt. Von daher, man muss da schon gewisse Schritte manchmal einleiten, aber das ist wichtig.
Das ist jetzt für mich auch komplett neu gewesen und finde ich extrem spannend. Bei mir würde das in der Kategorie geistige Brandstiftung abgelegt, aber es ist cool. Fangen wir nochmal ein bisschen chronologisch an. Was kann ich tun im Vorfeld, bevor es überhaupt zu einem Zahlungsausfall kommt? Worauf muss ich achten, damit ich wirklich safe bin und mir meine Kunden auch die Rechnungen bezahlen, bevor es in den Ausfall kommt?
Ja, also das Wichtigste ist, wenn es um große Summen vor allen Dingen geht, Bonitätsauskünfte einzuholen, um einfach zu gucken, wie sieht denn die Liquidität bei dem Unternehmen oder bei dieser Person gerade aus. Wenn die jetzt schlecht aussehen sollte oder das ein Start-up ist, wo man noch nicht weiß, wie sich die Liquidität künftig entwickeln wird, macht es Sinn, Eigentumsvorbehalte zu vereinbaren oder vielleicht sogar eine Bürgschaft vom Geschäftsführer einzuholen, dass er eben auch privat haftet, falls die Firma in die Insolvenz gelangt. Und wenn diese Aufträge wirklich wichtig sind für die Gegenseite, dann macht die Gegenseite da tatsächlich auch mit. Man muss eben nur dran denken. Dann sind vertragliche Klauseln sehr wichtig, also ein wasserdichter Vertrag oder AGB-Klauseln, die müssen natürlich auch wirksam in den Vertrag einbezogen werden und das ist auch ein Problem, was viele Unternehmen haben. Die haben dann auf ihrer Website allgemeine Geschäftsbedingungen veröffentlicht und denken, die seien jetzt auf der rechtssicheren Seite, aber in den Vertrag eingebunden sind die Klauseln nicht. Da muss man natürlich drauf achten. Dann gibt es auch sowas wie Teilzahlungen, Kontogewährung, einfach um zu gucken, dass vorab schon ein bisschen Liquidität fließt. Gerade bei Werkleistungsverträgen wird ja erst am Ende bezahlt, nachdem das Werk abgenommen wurde. Und da ist natürlich die Frage, wie lange dauert das, bis das Werk erbracht ist? Kann die Gegenseite dann überhaupt noch bezahlen? Kommen vielleicht irgendwelche Mängeleinwände, so wie das im Bauwesen ganz oft der Fall ist? Jetzt ist irgendwie eine Kachel schief und jetzt bezahle ich nichts. Ne? Das kommt ja doch ganz oft vor. Dem vorzubeugen ist natürlich super wichtig. Und dann ist aber auch der Vertrieb wichtig. Also gerade du schulst ja deine Vertriebler immer super. Und ich habe auch Mandanten, die bei dir in den Coachings und Mentorings sind, die das auch alles super drauf haben. Und dann ist aber die Frage, wie weit geht der Vertrieb? Also die Pflege des Kundenstamms ist ja eigentlich auch Aufgabe des Vertriebs. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dort, wo der Vertrieb wirklich hinterher ist und die Kunden ganz oft gefragt werden, wie zufrieden sind sie denn mit unserer Leistung? Können wir denn noch irgendwas tun? Haben sie irgendwelche Mängel bemerkt? Können wir irgendwas für sie verbessern? Wenn diese Beziehung zwischen Vertriebler und Kunden wirklich stimmt, dass da auch weniger Forderungsausfälle passieren, als wenn der Vertriebler nur darauf achtet, das Geschäft abzuschließen und dann eben nicht mehr erreichbar ist.
Angenommen, jetzt zahlt der Kunde nicht. Magst du einmal was sagen zu diesen Mythen? Man muss erst dreimal mahnen und dann kann man... wie ist dieser Prozess, um die Forderung dann wirklich zu realisieren? Was passiert dann? Du siehst, der zahlt nicht.
Ja, also ich würde immer empfehlen, unternehmensintern das Forderungsmanagement erstmal durchzusetzen, denn man weiß ja, wenn man ein Inkasso-Unternehmen oder den Anwalt einschaltet, kann es sein, dass die Kundenbeziehung zerrüttet ist. Deswegen empfehle ich schon, ein straffes und effektives Forderungsmanagement-Prozedere einzusetzen, unternehmensintern. Und dann zu schauen, wie sieht meine Rechnungsstellung aus. Grundsätzlich ist es so, dass im Gesetz steht, wenn die Rechnung bei einem Unternehmer, also im B2B-Bereich angekommen ist, dann gelangt er nach 30 Tagen in Verzug, automatisch, gesetzlich. Das heißt, am 31. Tag ist er in Verzug und man muss überhaupt nicht mahnen. Bei Verbrauchern, also im B2C-Bereich, ist es anders. Das steht im Gesetz dann nicht, dass er irgendwann in Verzug gerät, sondern wenn die Rechnung den Verbraucher erreicht und auf der Rechnung ist keine Zahlungsfrist benannt, also beispielsweise zahlbar binnen 7 Tagen oder zahlbar bis zum 1.5.25, dann gerät er überhaupt nicht in Verzug, muss auch nicht bezahlen. Es sei denn, man schickt eine erste Mahnung und die muss dann natürlich eine Zahlungsfrist enthalten. Dann gerät der Verbraucher in Verzug. In Deutschland ist einfach der Verbraucherschutz super, super wichtig und super groß geschrieben. Und man muss grundsätzlich nicht mahnen. Die Gegenseite ist dann eben im Verzug, wenn in der Rechnung irgendein Zahlungsdatum oder ein ausrechenbares Datum benannt ist. Aber trotzdem empfehle ich, 1-2 Mahnungen zu schicken. Denn es kann natürlich immer mal wieder sein, dass jemand im Urlaub ist, dass die Rechnung irgendwie auf dem Postweg untergeht oder ähnliches. Und da kann man durchaus die erste oder zweite Mahnung noch verschicken, am besten noch mal hinterher telefonieren. Aber wenn dann keine Zahlung eingeht, dann würde ich mir schnellstmöglich Unterstützung holen, denn es kann tatsächlich sein, dass irgendwie die Insolvenz droht oder dass jemand erkrankt und dann gar nicht mehr zahlen wird, weil er eben unerreichbar wird. Also das wirklich im Auge zu behalten, ist sehr, sehr wichtig für ein Unternehmen.
So, und jetzt kommt hart auf hart. Du merkst, der will nicht, vielleicht er kann auch nicht, es geht Richtung Insolvenz, du hörst schon von anderen Lieferanten, hey, bei dem brennt die Hütte. Was jetzt? Was mache ich jetzt? Was ist die nächste Eskalationsstufe?
Ja, also in den meisten Fällen muss man ja wirklich sagen, droht keine Insolvenz. Das sind Einzelfälle, die ganz selten passieren. Wenn das mal der Fall ist, dann würde ich so schnell wie möglich handeln, würde auch so schnell wie möglich versuchen, einen Titel zu erlangen. Denn man muss sich vorstellen, wie du es bei der Einleitung bereits gesagt hast, die Forderung, die man hat, wird bei Insolvenzeröffnung zur Tabellenforderung. Das heißt, sie wird zur Insolvenztabelle angemeldet und Ziel des Insolvenzverwalters ist es, alle Gläubiger gleich zu behandeln. Das heißt, am Ende des Insolvenzverfahrens, was ja auch noch total lange dauert, bekommt jeder Gläubiger, wenn er nicht bevorzugt behandelt wird, das ist aber auch selten der Fall, dieselbe Quote und die liegt durchschnittlich aktuell bei 3%. Und deswegen würde ich versuchen, und viele dieser Forderungen, die in der Insolvenztabelle sind, werden sogar bestritten, weil der Insolvenzverwalter sagt, ich habe nicht ausreichend Unterlagen von Ihnen bekommen oder ich erhebe jetzt Mängeleinwände oder ähnliches. Und dann steht man da und die Forderung wird nicht einmal anerkannt. Anders ist es, wenn man einen Titel hat, das heißt im gerichtlichen Mahnverfahren einen Titel erlangen konnte oder eben im Rechtsstreit vor Gericht gewonnen hat und ein positives Urteil erlangt hat, dann muss der Insolvenzverwalter diese Forderung feststellen. Das heißt, die wird am Ende des Insolvenzverfahrens auch ausgezahlt, wenn es eine Quote gibt. Und dann besteht immer noch die Möglichkeit zu gucken, wie setze ich sie durch? Ist irgendein deliktischer Tatbestand, wie zum Beispiel dieser Eingehungsbetrug, von dem ich gesprochen habe, ist der fernliegend oder kann ich versuchen, das mit durchzusetzen? Und das ist eben ein sehr wichtiger Punkt, den ganz viele vergessen und auch viele Anwaltskollegen tatsächlich nicht machen. Denn wenn dieser Eingehungsbetrug festgestellt worden ist vom Gericht und man diesen Titel hat, und das in der Tabelle entsprechend auch festgesetzt worden ist, dass es eben auch eine deliktische Handlung war, dann kann man das auch später, wenn das Insolvenzverfahren vorbei ist, eben auch durchsetzen und eventuell sogar gegen den Geschäftsführer vorgehen. Und das ist eben super, super wichtig, weil viele flüchten in die Insolvenz, weil sie denken, naja, keiner kann mir was, jetzt bin ich in der Insolvenz, jetzt guckt mal zu, wie ihr eure Forderungen durchsetzt. Aber wenn man sich wirklich mit dieser Materie auskennt, dann weiß man auch, welche Fallstricke es da gibt. Und da ist es wichtig, sich eben fachmännische Unterstützung einzuholen. Und in den meisten Fällen ist es aber tatsächlich so, dass die Insolvenz gerade nicht droht. Und gerade dann sollte man erst recht die Forderung durchsetzen.
So, 3% bekommen wir und ich kenne so eine Zahl wie 5 bis 7 Jahre. Also ich kriege nach 5 bis 7 Jahren noch 3% meiner Forderung und deswegen muss ich extrem darauf achten, dass es nicht so weit kommt. Okay, was kann ich tun, damit es nicht so weit kommt? Wann setze ich ein Inkassobüro ein? Wann setze ich einen Anwalt ein? Wann mache ich einen Mahnbescheid? Also was sind die Stufen? Wann greife ich dazu? Ich will ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich will ja auch im Idealfall den Kunden behalten. Ich will ja nicht, dass der Kunde auf einmal mit irgendeinem Moskau-Inkasso zu tun hat und sagt, alles klar, ich bezahle das jetzt, aber danach kaufe ich nie wieder was bei denen.
Ja, richtig. Und genau deswegen achte ich auch darauf, dass ich eben individuell mit den Mandanten zusammenarbeite. Denn es kommt tatsächlich darauf an, in welcher Branche du unterwegs bist, wie oft deine Kunden wiederholt bei dir die Dienstleistung oder das Produkt in Anspruch nehmen. Denn tatsächlich, man will ja die Kunden nicht verlieren. Und da ist es eben sehr individuell. Das heißt, man kann vorab individuell Strukturen aufsetzen, die genau auf dein Unternehmen gemünzt sind. Und so würde ich eben mit meinen Mandanten immer zusammenarbeiten. Aber im Grundsatz ist es so, bei den meisten Unternehmen, die Rechnung sollte unbedingt sofort rausgehen, so wie das vertraglich vereinbart ist. Also entweder per Vorkasse, Teilzahlungsrechnungen oder eben nach Leistungserbringung oder nach Werkleistungserbringung bei Abnahme. Und dann mit einer Zahlungsfrist von, je nach Branche, 7 bis 30 Tagen. Das ist so die normale Range. Und der Bundesgerichtshof hat auch gesagt, alles, was unter 7 Tagen ist, das ist nicht mehr verhältnismäßig. Weil man muss ja auch die Banklaufzeiten irgendwie beachten. Wenn keine Zahlung eingegangen ist, würde ich noch 3 Tage warten aufgrund dieser Banklaufzeiten. Weil es kann ja sein, dass diese Zahlung vorgenommen wurde, aber die Bank nicht so schnell ist. Und dann würde ich tatsächlich mit der ersten Mahnung auch starten. Und die Mahnung würde ich auch als Zahlungsaufforderung bezeichnen. Also viele schreiben ja drüber, erste Mahnung in Rot oder das Papier ist sogar rot. Das ist natürlich eine kleine Eskalationsstufe. Das würde ich tatsächlich vermeiden wollen, sondern würde gucken, dass Zahlungsaufforderung da steht. Das ist ein bisschen netter, ist aber rechtlich gesehen genau dasselbe. Und da würde ich mit einer Frist arbeiten von meistens 7 Tagen. Wenn dann wieder keine Zahlung kommt, kann man überlegen. Viele meiner Mandanten gehen dann gleich zu mir und sagen, komm, schreib den mal an. Das ist aber so eine Frage, ist das ein Kunde, mit dem man langjährig zusammengearbeitet hat, wo eigentlich alles in Ordnung war, der vielleicht die Rechnung nicht erhalten hat oder vielleicht im Krankenhaus liegt? Ist das ein Kunde, der wirklich viel Umsatz bei einem lässt und den man wirklich behalten will, wo man doch nochmal anrufen möchte? Oder sind es alles Dienstleistungen oder Produkte, die einmalig verkauft werden, wo es dann gar nicht auf die Kundenbindung unbedingt ankommt? Also das ist eine Frage, die man sich da stellen sollte. Und entweder schickt man noch eine Mahnung los, eine zweite Zahlungsaufforderung, oder man ruft eben an und sagt, ist dann alles in Ordnung, ist es irgendwie untergegangen? Hier sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man auch einen Einlieferungsnachweis hat, also entweder per E-Mail, am besten an die E-Mail-Adresse, die auch im Impressum hinterlegt ist, denn da muss der Unternehmer immer drauf zugreifen. Oder eben per Einschreiben oder man telefoniert und macht dann ein Protokoll, was man dem Kunden vielleicht auch nochmal per E-Mail schickt und sagt, lieber Kunde, wir haben gerade das und das besprochen, du hast gesagt, dass du innerhalb von 7 Tagen zahlst. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich dann meine Anwältin einschalte, sollte die Zahlung nicht eingehen. Also das ist auf jeden Fall wichtig und das kann man auch unternehmensintern machen, wenn die Ressourcen da sind. Und wenn dann nicht gezahlt wird, dann würde ich schnellstmöglich Unterstützung holen und entweder zum Inkassobüro oder eben zum Anwalt gehen.
Was überrascht die meisten deiner Mandanten? Also es gibt bestimmt so 2, 3 Sachen, wo du denkst, aber das ist doch logisch. Aber jedes Mal sind deine Mandanten überrascht und sagen, oh wow, das wusste ich gar nicht. Was sind so 2, 3 Beispiele davon?
Ja, also es gibt Mandanten, die denken, die wären auf der rechtssicheren Seite und sind dann absolut überrascht, dass zum Beispiel die allgemeinen Geschäftsbedingungen überhaupt nicht zum Vertragsbestandteil wurden oder dass eine vertragliche Klausel falsch ist, weil gerichtlich schon 1000-mal erkannt wurde, dass diese Klausel überhaupt nicht einbezogen werden darf, dass diese Abrede eigentlich gar nicht einzuhalten ist und sich dann wundern, dass die Gegenseite nicht bezahlt. Oder die Mandanten sind auch sehr, nicht unbedingt nett in der Kommunikation. Die ganze Sache eskaliert. Da sind E-Mails, wo ich mir denke, wie kann man mit den Kunden so sprechen? Und die sagen natürlich, naja, aber sie müssen mich ja verstehen. Natürlich eskaliert das. Nur dann denkt sich die Gegenseite, okay, dann eskaliert es auch von meiner Seite und dann klären wir das vor Gericht. Dann muss eben der Mandant damit rechnen, dass 2 Jahre prozessiert wird und dann vielleicht der Kunde in der Insolvenz ist oder erst nach 2 Jahren eben das Geld kommt oder ein Vergleich geschlossen wird, weil der Richter irgendeine Rechtsauffassung hat, mit der man vorher gar nicht gerechnet hat. Also das sind zum Beispiel Sachen. Es kommt halt sehr viel auf die Kommunikation tatsächlich an. Also ganz oft ist es, dass ich nur eine Aufforderung schicke und dann sofort bezahlt wird und die Gegenseite mir dann sagt, naja, wissen Sie, ich hatte gar keine Lust zu bezahlen, weil die Kommunikation einfach so schlecht war. Also das sind so Dinge, auf die darf man achten.
Das ist eine richtig gute Podcast-Folge, Irina. Das ist so super auf den Punkt. Ich freue mich da total drüber. Da werden wir von der Community bestimmt gutes Feedback bekommen. Also liebe Community, wenn diese Podcast-Folge, wenn dieses Video für euch wertvoll ist, dann teilt das. Dann teilt das wirklich, nutzt WhatsApp oder nutzt Instagram-Stories oder bei Facebook, bei Instagram. Teilt es. Das ist extrem wichtig. So, Irina, bei mir steht Anwältin für Forderungsmanagement, europäische Wirtschaftsjuristin und Business Coach auf meinem Spickzettel. Wer bist du und wann ist man bei dir gut aufgehoben?
Ja, also gut aufgehoben ist man bei mir, wenn man selbstständig ist oder Freelancer oder eben Geschäftsführer eines Unternehmens ist und entweder präventiv Strukturen schaffen möchte, um Forderungsausfällen vorzubeugen, oder eben, wenn man einen Forderungsausfall hat und nicht damit umzugehen weiß oder selbst einfach nicht mehr weiterkommt, dann kann man sich super gerne an mich wenden. Und wie du schon gesagt hast, ich bin nicht nur Anwältin, sondern auch europäische Wirtschaftsjuristin. Das heißt, ich habe auch ein bisschen den Bezug außerhalb Deutschlands. habe natürlich auch ein großes Netzwerk an Rechtsanwälten, an Inkassobüros. Da muss man natürlich im Einzelfall gucken, was sich am meisten lohnt, wie man vorgehen sollte. Aber tatsächlich habe ich viele Mandanten, die irgendwie auf Zypern sitzen oder aus Dubai oder wo auch immer, und habe da eben die passenden Ansprechpartner, wenn es dann zum Gerichtsverfahren kommt. Das heißt, bei mir ist dann alles aus einer Hand. Und ich bin ja auch selbst Unternehmerin, das heißt, ich denke nicht unbedingt typisch in Paragraphen und nur in diesen rechtlichen Sachen, sondern tatsächlich sehr pragmatisch und wirtschaftlich orientiert für meine Mandanten und bin eben auch Business Coach. Also diese Seite ist tatsächlich im Forderungsmanagement wichtig.
So, und jetzt, wer das jetzt gerade beim Joggen hört, beim Autofahren hört, wie findet er dich am besten?
Ja, also entweder www.kanzlei-schafir.de oder die meisten kennen mich tatsächlich, weil ich auf LinkedIn sehr aktiv bin. Irina Schafir, Rechtsanwältin, wer das eingibt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich mit mir noch vernetzen können. Ich muss tatsächlich darauf achten, dass ich jetzt auch Kontakte auflöse, weil man darf ja auf LinkedIn nur 30.000 Kontakte haben. Und viele fragen mich, ja, warum ist das jetzt nicht angenommen worden? Tatsächlich könnt ihr mir aber sehr, sehr gerne folgen, dann seht ihr auch meine Beiträge. Ich poste sehr viel zum Thema Forderungsmanagement und Inkasso und schaue jetzt auch, dass ich noch mehr Kontakte aufnehmen kann, auch wenn jetzt gerade die Grenze erreicht ist. Aber ich freue mich natürlich immer über Feedback oder wenn ihr eben zum Thema Inkasso mich anschreibt und wenn ich irgendwie helfen kann.
Perfekt. Irina, herzlichen Dank. Wir werden natürlich in den Shownotes und rund um das Video alle deine Kontaktdaten platzieren. Und ich fand das extrem wertvoll. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Dirk. Ich freue mich auch.